Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane im Studio. Schönen guten Tag. Und hier stehen heute rote Zahlen im Fokus. Die gibt es bei Daimler und bei der Deutschen Bank. Und bei letzterer fallen sie sogar noch höher aus als von dem Geldhaus angekündigt. Es liegt ironischerweise an den Kosten für das Sparprogramm der Bank. Wir ordnen das gleich in unserem Börsengespräch genauer ein. Außerdem im Programm, mehrere DAX-Konzerne sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie der abgelaufen ist, dazu mehr. Und das Mautdesaster ist heute Thema in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses. Das erste Mal seit 10 Jahren hat der Autobauer Daimler heute nach einem Quartal eine rote Zahl unter dem Strich stehen. Also 1,2 Milliarden Euro Nettoverlust haben sich von April bis Juni angehäuft. Ein schwieriger Auftakt für den neuen Chef Ola Källenius. Der hat heute erklärt, woran es seiner Einschätzung nach liegt und einen Plan für schärfere Einsparungen angekündigt. Thomas Wagner mit Einzelheiten.
Dieses Mal steht das Quartalsergebnis für die Automarke mit dem Stern unter keinem guten Stern.
Das zweite Quartal war nicht einfach. Wir mussten unsere Ergebniserwartung 2-mal nach unten korrigieren. Und die Zahlen sind alles andere als zufriedenstellend.
1,2 Milliarden Euro Verlust für den Zeitraum zwischen April und Ende Juni 2019. 3% weniger verkaufte Pkw der Kernmarke Mercedes. Allein in der Sparte Mercedes-Benz, also bei den Kleintransportern, rote Zahlen. So richtige Vorbotschaften waren das nicht, die Ola Källenius erst seit Ende Mai im Amt des Vorstandschefs der Daimler AG heute zu verkünden hatte. Die Ursachen für die Einbrüche sind vielfältig. Mehrere Rückrufe in Zusammenhang mit fehlerhaften Airbags des japanischen Zulieferers Takata, Qualitätsprobleme bei den Lieferwagen, Rückstellungen in Milliardenhöhe für mögliche Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit dem Rückruf von Dieselautos und Ermittlungen in den USA sowie Produktionsrückstände bei manchen Marken. Hier will Källenius als allererstes ansetzen.
Wir werden die Verfügbarkeit unsere besonders gefragten, margenstarken Fahrzeuge verbessern. Wir werden die Effizienz in allen Divisionen erhöhen.
Um in Zukunft wieder bessere Zahlen zu präsentieren, wenn auch Vorstandschef Ola Källenius heute klar zu verstehen gab, der Gewinn vor Zinszahlungen und Steuern werde deutlich unter den entsprechenden Zahlen von 2018 liegen, also unter 11 Milliarden Euro. Umso drängender erscheint Källenius das heute angekündigte Effizienzprogramm, dessen Einzelheiten der Konzern allerdings erst im Herbst präsentieren will. Klar ist aber, die Konzernleitung nimmt alle Produkte genau unter die Lupe. Nur solche Baureihen sollen weitergebaut werden, die langfristig auch wirklich satte Gewinne versprechen. So erwartet Vorstandschef Källenius im zweiten Halbjahr Wachstumsimpulse von neuen großen SUVs, also von jenen Pkw, die viel PS unter der Haube haben und von der Form her an Geländewagen erinnern. Und die könne man durchaus auch umweltverträglich bauen, beispielsweise, wie das nun geschieht, durch Plug-in-Hybride, bei denen der Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor kombiniert wird.
Die zweite Generation der Plug-in-Hybride gehen in den Markt. Das heißt, Sie könnten Montag bis Freitag für die meisten Menschen hin und zurück zur Arbeit oder wo auch immer hin man fährt, tagsüber CO2-frei fahren. Aber man hat immer noch die Flexibilität, für eine längere Reise am Wochenende größere Distanzen zu gehen.
Schließlich erhofft sich Daimler-Vorstandschef Ola Källenius auch neue Impulse durch den Einstieg der chinesischen Beijing Automotive Group, kurz BAIC, bei Daimler. Wie gestern bekannt wurde, hat BAIC 5% der Daimler-Aktien übernommen.
Wir sehen auch der chinesische Markt langfristig als einer der Eckpfeiler in unserer Wachstumsstrategie. Deswegen ist es eine gute Nachricht, dass BAIC jetzt auch Teil der Daimler-Familie wird.
Ja, euphorische Worte zum BAIC-Einstieg bei Daimler von Daimler-Chef Ola Källenius. Thomas Wagner hatte den Bericht. Und wie das in Frankfurt an der Börse ankommt, dass Daimler heute rote Zahlen fürs Quartal vorgelegt hat, das kann ich jetzt Konrad Busen fragen. Gestern waren die Daimler-Aktien sehr gefragt, Herr Busen, eben wegen des neuen Großinvestors aus China. Wie stehen die Anleger denn zu den Quartalszahlen?
Ja, man kann es nicht anders sagen. Die Anleger hoffen eher auf die Zukunft von Daimler, als dass sie sich über die Vergangenheit grämen würden. Der Aktienkurs heute 3% höher als gestern Abend. Auch die Aktien von BMW und Volkswagen heute im Plus. Deutsche Zuverlässigkeit also offenbar langsam wieder gefragt an der Börse. Anders als britische Extravaganz, die Aktie von Aston Martin, dem Luxus-Sportwagenhersteller aus dem Vereinigten Königreich, die Automarke von James Bond. Hier stürzt der Kurs heute um über 20% ab, nachdem Aston Martin darüber informiert hat, dieses Jahr deutlich weniger Autos zu verkaufen als bisher versprochen. Und letzter Autobauer, den ich noch erwähnen will, Peugeot, da steigt steigt die Aktie heute. Und zwar weil, oh Wunder, die deutsche Tochter Opel deutlich mehr Gewinn meldet. Und die Synergien, die sich Peugeot aus der Übernahme von Opel erhofft hatte, die kommen jetzt schon deutlich zum Tragen.
Ja, da regnet es Zahlen heute und da kamen auch welche von der Deutschen Bank und die sind noch schlechter ausgefallen als zuletzt schon in einer Gewinnwarnung angekündigt.
Richtig, die Aktie der Deutschen Bank denn auch gleich heute Morgen wieder mit einem Satz nach unten. Deutlich unter 7 Euro ist der Kurs gerutscht auf aktuell 6,93 Euro. Das ist rund 3% niedriger als gestern Abend. Einen Riesenbetrag an Restrukturierungskosten, 7,4 Milliarden Euro, erwartet die Deutsche Bank in den nächsten 3 Jahren. Davon knapp die Hälfte hat die Bank in der Bilanz für das letzte Quartal verbucht, also für das Quartal von April bis Juni. Wenn wir uns gleichzeitig vor Augen führen, dass die Deutsche Bank an der Börse gerade mal etwas mehr als 14 Milliarden Euro wert ist, dann wird klar, warum so viele Anleger skeptisch sind, ob das mit der Restrukturierung gut gehen kann, ob das wirklich durchfinanziert ist. Oliver Roth, Chef Aktienhändler hier an der Börse bei der Bank Otto Seidler, sagt dazu Folgendes.
Das muss gut gehen. Allerdings ist die Deutsche Bank jetzt doch schon seit einigen Jahren in der Restrukturierung. Und jetzt macht es meines Erachtens der Chef der Deutschen Bank Seewegen jetzt richtig, dass er jetzt versucht, das Ruder mit einem Mal herumzureißen.
Also ein großer Cut jetzt. Die Bank versucht lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende zu machen. Die Hälfte des Betrags für die Restrukturierung bucht die Deutsche Bank allein im zweiten Quartal. Die Restrukturierung selbst allerdings soll 3 Jahre dauern. Ist das irgendwie richtig, dass man diese Kosten, die für viel Zeit anfallen, so in einem Quartal zu Buche schlagen lässt?
Ja, also buchhalterisch gesehen ist es durchaus richtig. Wenn man weiß, dass diese Kosten anfallen, dann ist es sogar kaufmännisch verpflichtend, dann Rücklagen dafür zu bilden. Und von daher ist es korrekt, das so zu machen. Unter dem Strich, wenn alles gut geht und wenn sich die Deutsche Bank auf der Einnahmenseite erholt, denn das ist das ganz große Problem der Deutschen Bank, das Geschäftsmodell neu strukturiert, dass man dann eben auch durchstarten kann und eben nicht mehr mit den Altlasten konfrontiert wird.
Heute kommen auch Berichte auf über diese geplante Bad Bank bei der Deutschen Bank. Da sollen ja risikoreiche Derivate reingepackt werden. Die braucht die Deutsche Bank nicht mehr, weil sie ja große Teile des Investmentbankings abschafft. Angeblich wird es für die Deutsche Bank viel Zeit brauchen, bis sie diese Risikopapiere los ist. Kann das sozusagen ein Dauerrisiko in den nächsten Quartalen werden?
Also das Thema Bad Bank hat sich ja bezahlt gemacht für viele andere Banken. Unter dem Strich bleibt, dass die Deutsche Bank 2008, 2009 vieles schön geredet hat, was inhaltlich eben nicht richtig war. Und man hat eben versucht, über 10 Jahre immer wieder diese Verpflichtungen, die man damals eingegangen ist und diese Bad Bank, die damals eigentlich hätte gegründet werden müssen, immer wieder zeitlich von sich weggeschoben. Jetzt geht man das an. Ich glaube, das könnte in der Tat der Befreiungsschlag werden, wenn man auf der Einnahmenseite auch noch neue Ideen hat, um zusätzlich eben Gelder zu generieren. Denn auf der Zinsseite, und das ist ein ganz wichtiges Geschäft für die Banken, da wird sich nicht allzu viel tun, zumindest mal in Europa. Und in Amerika sieht es eher auch wieder nach günstigeren Zinsen aus. Und damit schwinden eben die Margen in diesem relativ risikolosen Geschäft. Damit einhergehend könnte das letztendlich dann der Befreiungsschlag sein.
Aber wird die Deutsche Bank diese risikoreichen Derivate einfach so los? Wird sie dafür Käufer finden?
Es ist alles immer nur eine Frage des Preises. Aber wenn man das erstmal ausgelagert hat, dann konzentrieren sich unter dem Strich dann doch die meisten eben auf das Hauptgeschäft. Das ist dann, wenn man so will, dann die Good Bank, in dem Fall dann die Deutsche Bank. Und dann würde man entspannter letztendlich in die Zukunft schauen, auch wenn natürlich es eine weitere Verbindung zwischen der Bad Bank und der Good Bank gibt. Dennoch, man hat eben sehr, sehr viele positive Beispiele, wo das eben sehr gut funktioniert hat mit Bad Bank und Good Bank. Dem ist natürlich auch für die Deutsche Bank nur zu wünschen, dass die das ähnlich gut über die Wupper kriegen, weil wir alle eine große, möglicherweise sogar 2 große deutsche Banken, Privatbanken eben brauchen.
Hofft Oliver Roth von der Otto Seidler Bank. Ich habe das Interview kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet.
Das waren Einschätzungen zum überraschend hohen Quartalsverlust bei der Deutschen Bank. Jetzt zu Boeing. Da wurden nämlich für ungefähr diese Uhrzeit auch Zahlen erwartet. Haben Sie da Neuigkeiten für uns, Konrad Busen?
Ja, die Zahlen sind vor ein paar Minuten hier über den Ticker gelaufen. Und natürlich merkt man diesem Quartalsbericht an, dass Boeing große Schwierigkeiten hat in der Bilanz wegen dieses Flugzeugs 737 MAX, das nicht ausgeliefert werden kann. Da hat ja Boeing schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass man da eine hohe Wertkorrektur nach unten macht. Und jetzt kommt natürlich auch ein sehr viel niedriger Umsatz heraus, als das in allen Schätzungen der Analysten stand. 15,8 Milliarden Dollar statt geschätzt rund 20 Milliarden Dollar. Schlecht für die Aktie auch der Ausblick, den irgendwie sich jeder erhofft hatte, dass Boeing ihn heute geben würde. der wird verschoben. Das heißt, Boeing selbst sagt, bevor wir wieder eine neue Richtung vorgeben, wo es bei uns mit den Gewinnen lang geht, lassen wir uns noch Zeit und gucken erst ganz genau, dass wir das Flugzeug wieder an den Start kriegen.
Ganz genau angeguckt hat sich der Metro-Aufsichtsrat die Übernahmeofferte des Milliardärs Daniel Kretinsky und Sie heute als zu niedrig bewertet. Sehen das die Anleger auch so?
Nein, ganz und gar nicht. Der Investor aus Tschechien, Daniel Kretinsky, bietet ja 16 Euro für eine Metro-Stammaktie. Derzeit dümpelt der Kurs bei 16,46 Euro vor sich hin. Also das ist der Wert, den die Marktteilnehmer Metro im Moment zugestehen.
Machen wir einen Strich drunter. Wie steht heute der DAX da?
Der steht leicht im Plus, 0,3% bei 12.534 Punkten. Der Eurokurs pendelt zwischen einem Dollar 11 und einem Dollar 12. Gold, die Feinunze, im Moment bei 1.426,40 Dollar. Das ist 8,85 Dollar höher als gestern Mittag. Und bei den Staatsanleihen, da gibt es heute einen neuen Minusrekord für die deutsche Rendite, also diese Umlaufrendite, die die Bundesbank immer berechnet, aus den Zinssätzen von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Sie ist heute auf minus 0,41% gesunken.
Vielen Dank, Konrad Busen, für die Information aus dem Börsenstudio heute. Vinti, wofür könnte das wohl stehen? Klingt ja erstmal harmlos, dieser Name Vinti. Das steht aber für eine Hackergruppe und ihr Schadprogramm, mit dem sie Unternehmen ausspioniert. Auch große deutsche DAX-Konzerne sind betroffen, wie der Bayerische und Norddeutsche Rundfunk recherchiert haben. Und welche Erkenntnisse über die Schadsoftware und die Hintergründe der Hacker die Reporter gewinnen konnten, das berichten jetzt Hakan Tanriverdi und Maximilian Zierer.
Die Recherche beginnt mit einem Code aus Buchstaben und Zahlen.
DAA0 C7CB F4
Ein Informatiker, der anonym bleiben will, übergibt uns den Code. Wer ihn kennt, könne den Hackern von Vinti auf die Schliche kommen, sagt er. Denn damit könne man die Spuren lesen, die die Hacker in ihren Programmen hinterlassen. Gemeinsam mit dem Informatiker Moritz Kontag von der Ruhr-Uni Bochum können wir mehrere Varianten des Vinti-Schadprogramms entschlüsseln. Und tatsächlich, die Hacker schreiben wörtlich in das Programm, auf welches Unternehmen sie es abgesehen haben.
Das ist insofern für uns sehr interessant, weil dort der Name der betroffenen Firma auch wirklich konkret einfach direkt hinterlegt wird. Das ist relativ einfach dann zu erkennen, welche Firma betroffen ist.
Der DAX-Konzern Henkel zum Beispiel, lesen wir. Der Konzern bestätigt, dass er von Vinti gehackt wurde und schreibt auf Anfrage:
Die Cyberattacke wurde im Sommer 2014 entdeckt und Henkel hat schnell alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet.
Mindestens 6 DAX-Unternehmen sind zum Ziel der Hacker geworden. Neben Henkel etwa die Chemiekonzerne BASF und Covestro, außerdem Siemens. Das zeigen Recherchen von BR und NDR. BASF schreibt, dass es den Hackern im Juli 2015 gelungen sei, die ersten Ebenen der Verteidigung zu überwinden. Bei Siemens drangen die Hacker im Juni 2016 ein, wie das Unternehmen angibt. Der Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro bestätigt, dass die Vinti-Hacker bis vor wenigen Wochen in den Systemen waren. Alle genannten Unternehmen betonen, dass die Angreifer entfernt wurden und keine Daten abgeflossen seien. Bei der industrienahen deutschen Cybersicherheitsorganisation kümmern sich IT-Sicherheitsexperten wie Drohr John Röcher darum, Hackergruppen zu beobachten und zu identifizieren. Vinti werde vor allem für Industriespionage eingesetzt, sagt Röcher. Und er hat einen Verdacht, woher die Vinti-Angriffe kommen. China.
Es fängt an mit Spuren in der Schadsoftware selbst, die darauf hinweisen, dass sie chinesischen Ursprungs ist, und geht dann weiter mit letztendlich Beobachtungen des Vorgehens der Angreifergruppe. Wie arbeiten die? Wann arbeiten die? Und geht weiter über die Ziele, die letztendlich von der Motivationslage her zusammenpassen mit den strategischen Zielen Chinas. So dass wir also aus ganz vielen Indizien über einen sehr langen Beobachtungszeitraum gesichert sagen können, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist Vinti chinesisch bzw. chinesisch gesteuert.
Klar ist, eine hundertprozentige Sicherheit bei der Zuordnung von Hackerangriffen gibt es nicht. Das hören wir immer wieder, wenn wir mit Experten aus der IT-Sicherheit oder von Sicherheitsbehörden sprechen. Ein Ex-Mitarbeiter eines europäischen Nachrichtendienstes, dessen Stimme wir nachsprechen, erklärt beispielsweise:
Wenn ich heute jemanden hacken würde, dann würde ich es genauso aussehen lassen wie eine chinesische Gruppe.
Man solle nicht unterschätzen, wie gut Hacker im Staatsauftrag sein können. Spuren zu fälschen sei schließlich ihre Aufgabe. Die Bundesregierung lässt auf Nachfrage von BR und NDR offen, ob sie China hinter den Attacken vermutet. Man nehme die Bedrohung durch Hacker, unabhängig von deren Ursprung, sehr ernst, heißt es. Doch einiges deutet darauf hin, dass die Spur von Vinti nach China führt. Neben deutschen Großunternehmen finden wir noch weitere Angriffsziele des Vinti-Schadprogramms, die Regierung von Hongkong etwa. Mehrere ihrer Server sind noch im Juli 2019 infiziert. Das bestätigt die Regierung auf Anfrage. Gerne hätten wir erfahren, was die Regierung Chinas zu Vinti zu sagen hat. Doch sowohl die chinesische Botschaft in Berlin als auch das chinesische Außenministerium ließen eine Anfrage zu Vinti unbeantwortet.
Wenig überraschend, wie mir scheint. Eine Hackergruppe hat deutsche Großkonzerne angegriffen. Eine Recherche von Hakan Tanriverdi und Maximilian Zierer. Die Schonzeit für große Online-Plattformen in den USA scheint zu Ende zu sein. Das US-Justizministerium hat eine Kartelluntersuchung angekündigt. Mehr dazu von Sina Fröndrich in den Wirtschaftsnachrichten.
Das Ministerium nannte zwar keine bestimmten Unternehmen, doch die Ermittlungen dürften sich gegen Google, Facebook und Amazon richten. Sie haben in ihren jeweiligen Marktsegmenten eine dominierende Stellung. Und um genau solche Konzerne gehe es. Um führende Suchmaschinenanbieter, soziale Netzwerke und Online-Händler. Ob auch Apple oder Microsoft von der Untersuchung betroffen sind, wurde aus der Ankündigung zunächst nicht deutlich. Untersucht werden soll unter anderem, ob und wie die Unternehmen den Wettbewerb unterdrücken. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland warnt vor einem Waldsterben. Grund seien Trockenheit und extreme Hitze, Stürme und maximale Niederschläge sowie Schädlinge und Pilzerkrankungen. Hubert Weiger vom BUND fordert ein rasches politisches Handeln.
Was wir machen müssen, ist mit Sicherheit den Laubbaumanteil in unseren Wäldern deutlich zu erhöhen, dass wir Laubmischwälder bekommen. Dazu gibt es zwei zentrale Bedingungen. Das eine ist, dass wir deutlich die im Regelfall total überhöhten Rehwildbestände in Deutschland reduzieren. Und das zweite ist, dass wir auch genügend Personal und Finanzen zur Verfügung stellen, um diese gewaltige Aufgabe zu leisten.
Dem Bundesagrarministerium zufolge werden mehrere Millionen Bäume benötigt, um den Verlust von insgesamt 110.000 Hektar Wald auszugleichen. Die Luftverkehrsbranche in Deutschland bemerkt keine Effekte durch die weltweiten Klimaproteste. Dem Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft zufolge ist der Verkehr am Himmel im ersten Halbjahr um fast 5% gewachsen. An deutschen Flughäfen wurden 117 Millionen Passagiere gezählt. Innerdeutsch waren es knapp 12 Millionen. Diese Zahl habe sich seit 2012 kaum verändert. Der japanische Autobauer Nissan will anscheinend weltweit mehr als 10.000 Arbeitsplätze streichen. Davon betroffen seien hauptsächlich Fabriken mit niedriger Auslastung, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der Jobabbau sei morgen offiziell verkündet werden. Schon heute gab Nissan bekannt, dass der Gewinn im zurückliegenden Quartal um 90% eingebrochen ist.
Sina Fröndrich mit den Nachrichten aus der Wirtschaft. Danke. Maximale Transparenz hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer versprochen in allen Fragen zur Pkw-Maut, die der EuGH im Juni gekippt hat. Jetzt gilt es, den Schaden zu minimieren, der durch vorab geschlossene Verträge entstehen konnte. Nach Ansicht der Opposition auch den Schaden vor allem erst einmal zu benennen. Sie findet Scheuers Transparenz bisher eher minimal und hat den Minister in den Verkehrsausschuss geladen. Heute Nachmittag gibt es eine Sondersitzung. Katharina Hamberger blickt voraus.
Noch in dieser Legislatur sollte die Abgabe erhoben werden, also spätestens 2021. Damit wird es nun nichts. Nun geht es um politische Verantwortung, aber auch Geld, um die Kosten, die das Scheitern der Maut verursacht. Dabei waren die Christsozialen fest davon überzeugt, die Pkw-Maut kommt. So sehr, dass das CSU-geführte Verkehrsministerium Ende 2018 Verträge über Kontrolle und Erhebung der Maut abschloss. Laufzeit 12 Jahre. Und das, obwohl noch die Entscheidung über eine Klage Österreichs gegen die Pkw-Maut beim Europäischen Gerichtshof ausstand. Verkehrsminister Andreas Scheuer war sich, wie sein Vorgänger Alexander Dobrindt, sicher, damit würde Österreich scheitern. Auch weil Dobrindt sich mit der Europäischen Kommission, die 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hatte, auf einen Kompromiss geeinigt hatte. Bestärkt wurde der christsoziale Verkehrsminister zunächst auch durch ein Votum des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs, der die Maut als mit EU-Recht vereinbar ansah. Das war im Februar dieses Jahres. Dass der Europäische Gerichtshof zwar oft, aber eben nicht immer dem Votum des Generalanwalts folgt, musste die CSU dann schmerzlich erfahren. Im Juni dieses Jahres entschied der Europäische Gerichtshof, die Pkw-Maut, so wie die CSU sie sich vorstellt, ist nicht europarechtskonform. Scheuer kündigte sofort die Verträge. Vor allem die Opposition setzt Scheuer nun unter Druck, schickte ihm Fragenkataloge und verlangte die Freigabe der Verträge. Scheuer versuchte es bis jetzt mit der Flucht nach vorn.
Damit ist klar, wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz,
sagte Scheuer im Juli in einem Video, das er auf seiner Ministeriumsseite veröffentlichte, wo nun auch die Verträge für Kontrolle und Erhebung der Maut für alle einsehbar sind. Diese Verträge hatte der Ausschuss zunächst nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages einsehen können. Einige Stellen mussten jedoch, so verlangten es die Unternehmen, für die Veröffentlichung geschwärzt werden. Der Opposition ist das nicht genug Transparenz. Scheuer habe die wesentlichen Fragen noch nicht beantwortet, sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses Cem Özdemir im Deutschlandfunk.
Das ist erstens die Frage, wieso hat Andreas Scheuer die Beraterverträge 2018 abgeschlossen, Auftragsvolumen von über 2 Milliarden Euro, obwohl das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs noch ausstand. Und die zweite Frage, wie viel kostet die gescheiterte CSU-Maut die Steuerzahler?
So der grüne Cem Özdemir. Dabei geht es um mögliche Schadensersatzforderungen der Unternehmen und wie viel Geld dem Haushalt in Zukunft fehlen wird. Das Verkehrsministerium hatte mit Mehreinnahmen von 500 Millionen Euro jährlich gerechnet, die zweckgebunden für die Infrastruktur zur Verfügung gestanden hätten. In einem gemeinsamen Antrag für die heutige Sitzung fordern Grüne, Linke und FDP, dass alle Dokumente und die Kommunikation des Ministeriums und seine nachgeordneten Behörden zur Pkw-Maut von Anfang 2017 bis heute zur Verfügung gestellt werden und drohen mit Konsequenzen, sollte dieser scheitern.
Wenn unser Antrag heute abgelehnt wird, wäre ein Urschuss unvermeidlich, weil wir natürlich den Kontext des Vertragsabschlusses und der Kündigung genau analysieren wollen,
sagte Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, unserem Hauptstadtstudio.
Und aus dem berichtete Katharina Hamberger über die Lage vor der Sondersitzung des Verkehrsausschusses heute. In den Kommentaren der Wirtschaftspresse geht es heute zunächst um die Drohung der Metallarbeitgeber, aus dem Flächentarifvertrag auszusteigen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, das Kernanliegen von Arbeitgeberverbandspräsident Dulger sei berechtigt. Flächentarifverträge müssen den Interessen sowohl der Beschäftigten als auch der Unternehmen gerecht werden. Und sie dürfen gerade kleine und mittelgroße Betriebe nicht überfordern. Die Gewerkschaften halten sich bislang zurück und rufen lieber nach der Politik. Mischt der Staat noch stärker mit, würde das die vielbeschworene Tarifbindung jedoch kaum stärken. Die Tarifautonomie von Arbeitgebern und Gewerkschaften wäre hingegen ernsthaft in Gefahr. Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung gibt es in der deutschen Tariflandschaft mehrere Unwuchten. In einigen Branchen fallen sie zulasten der Arbeitnehmer aus. Warum wohl finden einige private Bahnbetreiber keine Lokführer mehr? Warum wohl gibt es in den Heimen viel zu wenig Pfleger? Umgekehrt gibt es aber auch Gewerkschafter, die in ihrem Leben ein paar Kampflieder zu viel gesungen haben. Die Metallindustrie ist eine Branche, in der der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit längst weggestreikt und wegverhandelt worden ist. Die IG Metall könnte anfangen, sich nicht nur als Sozialpartner zu begreifen, sondern auch zu inszenieren. Die Mehrheit der Deutschen sieht das Projekt einer eigenen Facebook-Währung laut einer Umfrage kritisch. Mehrere Organisationen haben bereits eine Petition gegen Libra gestartet. Der Tagesspiegel aus Berlin teilt die Bedenken. Libra ist der Versuch, eine ohnehin schon beherrschende Markt- und Machtstellung auszudehnen und noch mehr Menschen von einem Unternehmen und seinen Partnern abhängig zu machen. Dieses Unternehmen aber wird in Europa keineswegs mehr so unkritisch betrachtet wie noch vor wenigen Jahren. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe erinnern an die Bankenrettung während der Finanzkrise. Mit der Einführung einer Digitalwährung würde Facebook ebenfalls binnen kurzer Zeit zu groß, um in der nächsten Krise im Falle einer drohenden Pleite insolvent zu gehen. Der Politik bliebe wenig anderes übrig, als das Unternehmen aufzufangen, wenn die Guthaben von hunderten Millionen Nutzern im Feuer stehen. Die Ausgabe von Geld ist eine hoheitliche Aufgabe der Notenbanken. Dort sollte diese Kompetenz auch bleiben.
Soweit unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet auch die Wirtschaft am Mittag. Die Sendung Deutschland heute ab 14.10 Uhr geht gleich der Frage nach, ob dieser Tage wohl ein neuer Hitzerekord wahrscheinlich ist und wie bayerische Kommunen mit Entsiegelung gegen zu viel Hitze vorgehen. Betonwüste AD. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss.